Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Julia Schoch ist die eine Autorin, die wir uns in dieser Ausgabe vornehmen. Ihr neuer Roman heißt Wild nach einem wilden Traum, erschienen bei DTV. Dann sprechen wir auch über Sarah Kmür, deren neuer Roman heißt 18. Stock, erschienen bei Hansa Berlin. Und wir sprechen heute über Alan Murren, Coast Road, auch erschienen bei DTV. Fangen wir an mit Julia Schoch, Herr Moritz. Das ist eine Autorin, die Sie, glaube ich, auch schon länger kennen. Die ist auch in dieser Saison bei Ihnen zu Gast im Literaturhaus mit diesem Roman zu Gast gewesen, Wild nach einem wilden Traum. Das ist der Abschluss einer Trilogie, die Biografie einer Frau. Die ersten beiden Bände haben ja durchaus für Aufsehen gesorgt, besonders der zweite, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Das war so ein Roman, der dann irgendwann auf der Bestsellerliste stand, wo man dann auch sofort dachte, das ist ein gutes Buch, Julia Schoch ist ja eine tolle Autorin irgendwie, aber das steht auch hier, weil das ist so ein Wahnsinnstitel, Das Liebespaar des Jahrhunderts, das hat doch einen gewissen Massenappeal. Da ging es in dem, muss man kurz sagen, weil diese Trilogie sind ja ineinander verflochten. Man kann aber auch jeden Text, jedes Buch für sich alleine lesen, ohne Kenntnis der anderen. Das Thema von Das Liebespaar des Jahrhunderts, nämlich, da gibt es eine Ehe, zwei Eheleute, Anfang, Mitte der 70er geboren, noch in der DDR sozialisiert, dann kommt die Wende, bekommen Kinder, sind aber halt sehr lange zusammen und dann ist alles irgendwann eben nicht mehr so wie am Anfang. Das blitzt auch in diesem neuen Roman immer wieder auf. Das ist im Hintergrund, spielt das eine Rolle. Warum ist das so, Herr Moritz?
Ja, das ist erstmal zu Julia Schoch vielleicht noch zwei Sätze. Eine erstaunliche Autorenkarriere. Sie war früher im Piper Verlag, hat seit 2001 Bücher veröffentlicht, ohne große Resonanz zu finden. Und dann kam diese jetzt vollendete Trilogie, die Biografie einer Frau, in der Julia Schoch etwas ganz anderes macht. Sie sagt von vornherein, das böse Wort fällt immer wieder und sie ist eine der maßgeblichen Vertreterinnen in der deutschen Literatur mittlerweile, der Autofiktion. Das heißt, Julia Schoch hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, auch in Interviews. Sie erzählt an ihrem eigenen Leben entlang, was immer das heißen will. Das heißt, das ist auch offensichtlich ihre Ehegeschichte.
Ihr armer Mann.
Arme Mann, sie erzählt das in einem Interview, ist sogar mal mit zu einer Lesung gegangen, der Mann, obwohl er tapfer. Das völlig ablehnt, das ist wirklich tapfer. Sehr das tapfer. Vorkommnis war sozusagen auch ein punktuelles Erlebnis. Das Liebespaar des Jahrhunderts war diese große, lange Strecke der Ehe. Die Kollegin Sigrid Löffler hat gesagt, das ist ein klassischer Liebesroman schon jetzt, der wird so in die Literaturgeschichte eingehen. Jetzt sind wir wieder in diesem neuen Buch, dem dritten Teil, etwas punktueller. Das heißt, es geht um zwei Ereignisse eigentlich, die Julia Schoch hier versucht, in einen Roman zu bündeln. Und sie tut das eben vielleicht zum Erzählverfahren schon mal auf eine sehr reflektierte Weise. Das heißt, das ist natürlich auch eine Romanhandlung, aber die ständig auch unterbrochen wird mit dem Nachdenken über Schreiben. Was bedeutet das Schreiben? Und das hat natürlich mit dem Setting zu tun. Wir erleben diese Heldin, die große Ähnlichkeiten hat mit Julia Schoch. Am Anfang, sie ist Ende 20. Julia Schoch ist 1974 geboren. Sie hat ein Buch veröffentlicht mittlerweile und jetzt wird sie eingeladen ins Hudson Valley in die USA, um dort an einem sehr entlegenen Ort an einem quasi Schriftsteller-Workshop teilzunehmen. Das ist die Ausgangssituation. Sie ist bereits verheiratet mit ihrem Mann, der brav zu Hause ist. Und das ist das eine, was diesen Roman ausmacht, dieser Handlungsstrang, der wird immer wieder unterbrochen durch Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihr Aufwachsen in der DDR, an ihr Erlebnis, als sie 12 Jahre alt war und dort, sie ist mit ihren Eltern in einer Garnisonsstadt aufgewachsen, wo Soldaten sind und dort trifft sie im Wald, man denkt, dass, ja, jetzt weiß man gleich, was passiert, das passiert aber eigentlich nicht. Sie trifft dort auf einen Soldaten und dieses Erlebnis wird sozusagen immer wieder quergeschaltet zu den Erlebnissen dort in diesem Schriftstellercamp in den USA.
Das ist ein ganz wichtiges Erlebnis mit diesem Soldaten, der spricht über Dinge, die sie schon anziehen, sie kann was damit anfangen, aber trotzdem, er ist älter, es geht so sinngemäß darum, du musst was aus deinem Leben machen, wenn du vielleicht schreiben willst oder ich möchte schreiben und ich möchte meine Träume leben, das klingt ein bisschen kalenderspruchartig, so ist es natürlich überhaupt nicht, aber da ist diese Junge, dieses doch mein Mädchen, die schon einen Eindruck davon bekommt, wie das Leben vielleicht später ist, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man, ja, da ist irgendwas bleibt dabei ihr hängen. Sie kommt immer wieder drauf zurück, eben auf dieses Soldatenerlebnis. Und da kommen wir dazu, wie dieser Text beschaffen ist. Es sind immer Betrachtungen. Das Erlebnis ist das eine, das andere ist, welche Rolle hat dieses Erlebnis in meinem Leben gespielt? Ich habe das teilweise Jahrzehnte vergessen. Ich wusste gar nicht. Und plötzlich ist das wieder da. Das ist so, das ist das Wesen der Erinnerung. Wir werden vielleicht durch irgendwas getriggert und erinnern uns an etwas, was früher stattgefunden hat. Das zweite große Erlebnis, um das es eigentlich geht, ist ja dann eben diese Liebesgeschichte, diese Affäre, die sie hat, die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin eben in den USA. Sie trifft dort auf einen Schriftstellerkollegen. Den Katalanen nennt sie ihn. Da ist ein gegenseitiges Angezogen und Hingezogensein da. Es ist eine vor allen Dingen körperliche Sache. Und,
man muss sich das mal vorstellen, ein Mann hätte das geschrieben, dieser Sex mit dem Katalanen wird eingeleitet, man arbeitet tagsüber, trifft sich abends, trinkt etwas und da ist diese Anziehung, Sie haben es gesagt, und dann macht der Katalane nur ein Handzeichen.
Nee.
Ein Handzeichen, das ihr bedeuten soll, komm Baby, komm mit auf mein Zimmer.
Ja, ist mir aufgefallen.
Und die Erzählerin wehrt sich keine Sekunde, sie folgt diesem Rat und es passiert ganz selbstverständlich. Sie ist, wie wohl gesagt, verheiratet an dieser Stelle des Romans. Das macht auch keinerlei Probleme. Die beiden werden in diesem Camp ein Liebespaar sein, vor allem ein Sexpaar sein.
So ist das. Und das ist, kann man eben klar, dieser Trilogie heißt Biografie einer Frau. Und es geht hier eben um weibliches Begehren. Und das kann literarisch souveräner oder irgendwie anders ins Werk gesetzt werden. Sie haben es gerade angedeutet, als hätte es ein Mann geschrieben. Das ist, oder ein Mann, natürlich können wir auch einen Roman eines Mannes lesen, in dem die Frau einfach nur ein Zeichen gibt und der Mann steht dann parat. Aber das ist auch gar nicht der Kern. Der Kern ist, dass sie eben das immer wieder auf diesen Katalanen zurückkommt. Man geht ja dann seiner und ihrer Wege. Man verliert sich schon in den USA. Sie macht dann noch privat einen Trip nach New York. Und dann hat sie aber danach immer wieder, sie ist verheiratet oder sie hat ja ihre eigentliche Beziehung mit einem Mann, den sie auch liebt. Es wird immer wieder erklärt. Man kommt immer wieder auf diese Beziehung zu ihrem Mann auch zurück. Später sind dann auch Kinder da. Es bleibt eine Sehnsucht nach diesem Katalanen. Und da kommt es dann immer, diese Hoffnung, den vielleicht noch mal wiederzusehen.
Es kommt zu einer großartigen Verwechslung.
Genau,
das ist eine der schrillsten, schrillsten Episoden dieses Buches. Sie wird ihn ohnehin noch mal wieder treffen bei einer Buchmesse oder ähnlich, einer großen Lesung. Immerhin erinnert sich an sie erinnert sich an ihn, aber da passiert nichts weiter. Dann ist sie aber, wenn ich das recht erinnere, irgendwo unterwegs auf einer Tagung, hat einen Mexikaner kennengelernt und dann bekommt sie eine Mail, können wir uns nicht treffen? Sie denkt, ein furchtbarer Fehlschluss, das sei eine Mail des Katalanen. Sie sagt sofort zu, wir treffen uns im Hotel.
Der andere Mexikaner ist erfreut, oh, gleich im Hotel.
Genau, und dann stellt sie eben fest, das ist nicht der Katalane, das ist der Mexikaner. Man geht trotzdem, auch das eigentlich sehr skurril, man geht trotzdem aufs Zimmer nach dem Motto, wenn wir uns schon mal im Hotel verabredet haben, können wir auch Sex haben gleich. Das ist
aber
doch,
der Mexikaner merkt das, der merkt, da stimmt was nicht.
Aber es klappt nicht so wirklich. Also das ist ein Roman, der auch mit solchen schrillen, auch teilweise sogar komischen Szenen arbeitet. Julia Schoch ist, ich will es mal so sagen, immer eine spröde Erzählerin gewesen. Zum Beispiel die Figur des Ehemanns. Sie haben gesagt, die Liebe wird durchaus beteuert. Die beiden haben ja auch viel miteinander durchgestanden. Davon haben diese drei Romane erzählt. Er ist trotzdem eine blasse Figur. Letztlich, also von diesem Ehemann, von dessen Gefühlsleben, kommt sehr, sehr wenig rüber. Das ist eine Figur, die sich nicht eingräbt ins Leserbewusstsein.
Lassen Sie uns über das identifikatorische Lesen sprechen. Ich finde, das ist natürlich ein Roman, der richtet sich nicht nur an Frauen, aber es ist eine weibliche Lebenswelt, die hier beschrieben wird. Es ist aber auch so, dass man als Mann kann man mit Dingen wie Sehnsucht oder Ausbrechen oder sich Freiheiten nehmen oder wie auch immer natürlich auch etwas anfangen.
Erzählen Sie weiter, Herr André, erzählen Sie weiter.
Es muss ja nicht nur um Sexuelle gehen. Trotzdem, als Frau liest man diesen Roman vielleicht eher so, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich so? Es gibt eine Stelle, die habe ich mir gemerkt, da schreibt die Erzählerin hier sehr selbstgewiss, dass es im Leben einer Frau doch vor allen Dingen darum geht, wen liebe ich, wer liebt mich? Ich könnte mir vorstellen, dass da Leserinnen, aber auch Leser, die ja auch Frauen kennen, dass die sagen, ja, na gut, das ist ein bisschen, zu allgemein oder zu sehr, das, so ist das ja nun nicht. Eine Frau definiert sich nicht über Liebe. Diese Erzählerin in diesem Roman tut sie aber durchaus. Trotzdem geht es in diesem Roman nicht nur um ihr Begehren und um ihre Lust auf Liebeshandlungen, nicht nur in der horizontalen, sondern es geht auch darum, wie sie eigentlich Autorin wurde.
Dass sie genau, es geht um das Schreiben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie selber ist immer verblüfft, wie der Katalane selbstgewiss ist. Er wird auch ein sehr erfolgreicher Schriftsteller übrigens werden. Sie selber hat immer noch die Angst, obwohl sie ja auch in einem renommierten Verlag dann veröffentlicht schon, dass alles nur Charlatanerie sei. Sie scheut sich zu sagen, ich bin Schriftstellerin. Also sie hat diese Rücknahme, die der Katalane überhaupt nicht hat. Da gibt es vielleicht auch diesen Mann-Frau-Unterschied an dieser Stelle, was das Schreiben angeht. Es ist vor allem auch immer ein reflektiertes Erzählen. Letztlich, es finden sich in diesem Buch sehr viel kluge Sätze über das Schreiben. Schriftsteller sind Wesen mit zeitversetzter Empathie, heißt es an einer Stelle mal. Oder wenn es um die Autofiktion geht, dann ist Julia Schoch klug genug, sofort zu sagen, auch Ehrlichkeit. Und die Autofiktion tut ja immer so, als würde jetzt vom Wahren, vom Authentischen gesprochen. Da heißt es lapidar in diesem Buch, das sei eine Maske. Letztlich natürlich genauso, das wissen wir aus der Geschichte der Autobiografie. Aber worauf ich hinaus will, was diese Bücher von Julia Schoch und vor allem dieses angeht, auch diese Bücher sind hoch gelobt worden. Es ist ein assoziatives Erzählen, das gar nicht so tut, als wolle es einen Strang wirklich entwickeln. Es gibt diese zwei Bereiche, diese zwei großen Themenblöcke, die wir genannt haben, der Soldat und eben dieses die Begegnung mit dem Katalan. Aber die Autorin erlaubt sich schon sehr viel, um es mal einfach so zu sagen. Das heißt, dieses Sprunghafte, jetzt bin ich mal da, dann kommt mir jener Gedanke, dann kommt mir dieser Gedanke in den Sinn. Das kann man, wie sie es gemacht haben, andere alles mit den Mechanismen der Erinnerung in Verbindung bringen. Aber es ist natürlich auch schon etwas, was man mögen muss.
Letztlich. Mögen muss, Freiheiten, die man sich als Erzählerin einfach mal nehmen kann, aber nicht muss. Ich mache etwas, was Sie jetzt rügen könnten, kann man auch, aber ich nehme ja auch eine Freiheit jetzt. In meiner Bewertung bewerte ich die Trilogie und ich bewerte, wie sich das ineinander fügt und dass das hat irgendeinen Appeal, der mich auch anspricht und deswegen bin ich bei 8 Punkten.
Ja, ich habe große Sympathie. Ich fand das Liebespaar des Jahrhunderts, nicht weil es stringenter erzählt war, das bessere Buch eindeutig. Ich bleibe bei 7 Punkten.
Kommen wir zum zweiten Titel heute, zu einem irischen Autor, Alan Moran, Coast Road. Das ist, ich stelle mal fest an dieser Stelle übrigens, Herr Moritz, mir kommt das so vor, als würden gerade extrem viele irische Romane erscheinen. Täuscht vielleicht auch. Aber
ja, die Iren haben wir mit Claire Keegan, mit Lewis Kennedy, Colm Tobin, haben einfach sehr viel zu bieten.
Vielleicht ist das so. Und Alan Moran hat auch einiges zu bieten. Es geht hier, das ist auch ein Thema, in dem es auch um weibliche Identität geht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Herr Moritz, warum?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht zum Autor. Er ist, wie gesagt, Ire Donegal geboren. Das ist ein Debütroman. Wir sind auch hier, wir sind im Jahre 95. Wir sind im County of Donegal. Und wir haben, ja, was haben wir? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich würde zurückspielen den Ball. Worum geht's Ihrer Meinung nach?
Also dieses Setting, das zeitliche Setting ist sehr interessant, 95. Da ging es nämlich in Irland darum, dass etwas ganz Wichtiges geschehen. Und zwar wirklich auch, das ist Zeitgeschichte. Dort gab es eine ganz wichtige Abstimmung, dürfen Frauen sich scheiden lassen? Also wirklich eine ganz essentielle Sache. Das ist in diesem gläubigen, katholisch, wie auch immer, das war ganz lange Zeit so, dass es eben anders als in vielen anderen Ländern der westlichen Welt war das nicht so einfach für eine Frau sich scheiden zu lassen. Und hier gibt es einen Politiker, der ist nicht die absolute Hauptfigur, es ist der Ehemann von Issy Kivenay.
Issy und James, die beiden, genau. Er ist Abgeordneter.
Genau, und er ist sehr modern, also er kämpft sozusagen für die Belange der Frau und versteht auch ein bisschen, dass es in seiner eigenen Ehe vielleicht nicht ganz so gut läuft.
Also der Autor macht etwas ganz Einfaches. Sie haben dieses Thema, das wird im kleinen Nachwort auch erläutert, wann diese Scheidungsreform durchging, mit einer ganz knappen Mehrheit übrigens damals, dass das erlaubt wurde in Irland. Deswegen haben wir 3 Paare im Mittelpunkt des Buchs. Sie haben das erste Paar schon genannt, Easy und James, eher Abgeordneter. Und wir haben Dolores und Donnan, Mallen, auch ein Paar, das in einer Krise steckt. Das heißt, wir haben dieses Thema Scheidung, Trennung, Zusammensein wollen überspielt. Und wir haben, das ist sogar die schlimmste Krise, wir haben, das ist die eigentliche Hauptfigur des Buches, Colette Crowley, eine Lyrikerin, die ihren Mann Sean verlassen hat. Und da ist ein richtiger Rosenkrieg ausgebrochen. Es geht darum, wer kümmert sich um die Kinder. Colette ist nach Dublin gegangen, also in die große Stadt, hat das Dorf verlassen. Und nun, Skandal, Skandal, im Dorf kommt Colette, als sei nichts geschehen, zurück in dieses Örtchen Ardglass. Und die Menschen zerreißen sich das Maul natürlich. Jetzt kommt sie zurück. Eine freizügige Frau.
Sehr attraktive
eine
Frau.
Eine attraktive Lyrik, Mitte 40 jetzt. Sie mietet sich ein, sie hat, wie gesagt, diese Kämpfe, auch finanziellen Kämpfe mit ihrem Mann, ihrem Nochmann auszufechten. Und sie mietet sich dieser Donnen, einer der zwei anderen männlichen Helden, hat ein Cottage in Sichtweite seiner Farm. Das ist nicht in gutem Zustand, aber Colette braucht Unterkunft, sie braucht eine günstige Unterkunft und sie mietet dieses Cottage an. Und dann ist eben sozusagen im Dorf noch mehr die Hölle los. Was passiert da eigentlich? Was nimmt sich diese Frau
üble
heraus?
Üble Nachrede, dann die Männer, nur weil die sich die Freiheit genommen hat, eben ihren Mann zu verlassen. Der Mann ist ein Unternehmer und wo sehr angesehen im Ort. Es gibt drei gemeinsame Söhne. Und es gibt aber auch ein großes, große Tragik, ein großes Drama. Ein Kindstod, das hat eben diese Beziehung der beiden.
Genau, auch 17 Jahre liegt
geformt,
das zurück. Genau.
Geformt. Und ja, die Lyrikerin nimmt sich dann die Freiheit und verlässt ihre Familie. Und es fiel ihr aber wahnsinnig schwer, natürlich vor allen Dingen wegen der Kinder. Und sie merkt dann auch recht schnell in Dublin, dass sie auch, das war nichts mit diesem Mann. Der steht nicht mit beiden Beinen solide im Leben, muss man so zu sagen. Dieser Mann rennt ihr dann aber hinterher, wie auch sonst die Männer sich nach ihr umdrehen. Und dann, die denken auch, die sitzen dann in diesem Örtchen im Pub und betrinken sich und sind vielleicht der Metzger dieses Ortes wahnsinnig unattraktiv und dann stapfen sie besoffen zum Cottage hoch und denken, da könnte jetzt vielleicht was laufen, was natürlich überhaupt nicht...
Cottage lässt sich aber auf eine Affäre ein.
Das macht
dieser
sie dann
Donnen, der Vermieter dieses Cottage, ein bekannter Womanizer, ein Frauenheld, mit ihm lässt sie sich in der Tat auf eine Affäre ein. Das heißt, wir haben eine sehr komplizierte Situation. Seine Frau Dolores ist misstrauisch.
Schwanger.
Sie kennt ihren Mann. Sie selber ist schwanger. Und so viel müssen wir, glaube ich, noch verraten. Wir dürfen den Schluss auch hier in diesem Moment auf gar keinen Fall verraten, weil am Schluss fliegen die Fetzen sehr, sehr ordentlich. Immerhin können wir verraten, die 44-jährige Colette, die Lyrikerin, wird schwanger. Sie ist schwanger und ganz offensichtlich ist Donnen, der Cottage-Besitzer, dieser durch diese Nachricht völlig empörte Mann, der Kindsvater.
Das eigentliche Begehr dieser Frau von Colette ist natürlich eigentlich die Rückkehr. Sie möchte nahe ihrer bei ihren Kindern sein. Und sie nutzt ihre Freundin auch, Issy. Sie möchte die Kontakte, die Issy hat zu ihren Kindern, weil sie selbst einen Sohn hat, ausnutzen, um dass es da wieder zu treffen kommt. Das muss alles heimlich und clandestin geschehen. Das darf der Mann, der Kindsvater, eben nicht wissen. Da denkt man sich, das sind ja eigentlich Zustände, die sind ja wirklich grauenvoll, muss man so sagen. Die ist schlecht angesehen, die hat überhaupt keine Rechte, einfach weil sie eben aus einem Lebensentwurf ausgebrochen ist.
Aber sie betört natürlich die Bewohner von Ardglass ein bisschen, weil sie so selbstbewusst auftritt.
Ja.
Sie ist charmant, sie ist freundlich, sie leitet einen Schreibworkshop.
Säuft aber auch, muss man auch
sie
sagen.
Sie hat ein starkes Alkoholproblem letztlich. Das heißt, das ist eine starke, starke Frauenfigur, man kann es nicht anders sagen. Und das macht Ellen Marin in diesem Buch, das übrigens von Anna Nina Kroll übersetzt
Vielen
wurde,
Dank.
Sehr gut, indem sie eben diese drei Ehegeschichten immer wieder parallel laufen lässt. Will man sich trennen? Will sie ihren Abgeordneten James jetzt doch endlich verlassen oder nicht? Also überall knistern die Probleme aufs Deutlichste. Und das ist sehr gut eben mit diesem Thema Scheidungsreform verbunden. Was hätte sich geändert? Was würde sich ändern, wenn Scheidung etwas Selbstverständliches wäre? Und das spielt der Roman durch. Aber es ist kein Thesenroman, sondern es ist ein wirklich, wie ich finde, ausgesprochen gelungenes
sehr gut
Buch
komponiert, definitiv.
Über diese Thematik in dieser Landschaft, in dieser Enge dieses Dorfes auch vereint, wo man schon misstrauisch, warum darf sie in der Kirche plötzlich, so setzt der Roman ein, Texte lesen. Diese Frau, die ihren Mann verlassen hat. Was Pfarrer spielen, das sollten wir andeuten, in diesem Buch sowieso eine wichtige Rolle.
Man muss noch mal sehen, wie die Männer, die teilweise auch sehr, die sind an den Schalthebeln, die sind mächtig. Das ist der Politiker, das ist der Unternehmer. Der Politiker, Izzys Mann, Izzy ist eben die ist sehr gut befreundet mit diesem Pfarrer, aber es ist etwas rein Platonisches. Sie kann mit ihm einfach gut reden, auch über Privates.
Und was passiert? James nutzt seine Kontakte und sorgt dafür, dass der Pfarrer versetzt wird, dass Brian, der Pfarrer, versetzt wird.
Später nimmt der Unternehmermann, der Ex von Colette, Einfluss und möchte, dass unser Politiker eben auch gewisse Dinge in die Wege leitet. Das ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man daran denkt, das ist noch gar nicht so lange her. Und da kann man, gerade wenn man in Irland lebt und eine Frau ist, froh sein, dass das heute nicht mehr so ist. Wir haben festgestellt, das ist ein souverän gefügter Roman. Dieser Roman ist spannend. Es gibt viel Menschliches, allzu Menschliches. Es gibt diesen Themenüberbau, und ich finde nie, dass das hier künstlich konstruiert ist. Das fügt sich, das ist ein Buch, ich glaube, in irgendeiner englischen sprachigen Review stand, dass das wohl ein tolles Buch ist, das man auch in Bücherclubs, in Buchclubs gut besprechen könnte.
Dann gebe ich doch, wenn Sie das so schön schildern, Herr André, gebe ich doch 8 Punkte.
Ich bin bei starken 7 Punkte. Kommen wir heute zum letzten Roman für heute. Eine sehr interessante Autorin, Sarah Kmür, Schweizerin. Der Roman heißt 18. Stock. Sie lebt in Berlin. Sie hat als Schauspielerin und Model gearbeitet, hat schon vorher einen Roman veröffentlicht. Da ging es ein bisschen um die Hip-Hop-Culture. Und jetzt eben diesen Roman, 18. Stock, ist ein schmales Buch, das ich sehr gerne gelesen habe.
Sie immer mit ihren schmalen Büchern haben, sind immerhin 222 Seiten.
Alles unter 300 Seiten ist schmal und lese ich sehr gerne. Wir haben ja auch sehr, sehr viele sehr dicke Bücher, die wir hier besprochen haben. Und ich bin immer noch ein bisschen erschöpft von dem, was ich da im Herbst so alles mir aufgeladen hatte. Waren tolle Bücher, egal. Also 220 Seiten, sehr gut. Wanderlust lebt in der Platte in Ost-Berlin, ich weiß nicht, ist das Friedrichshain?
Frankfurt Allee, zumindest sie blickt auf die berühmte Frankfurt Allee.
Genau, und lebt dort im 18. Stock, und das ist ein Haus, in dem auch ein bisschen Menschen leben, migrantische Herkunft leben, da auch ihre beste Freundin. Sie hat eine Tochter, die heißt Kali. Und sie ist 5 Jahre alt, und Wanda träumt natürlich davon, das kann nicht alles sein hier. Du lebst da irgendwo, du hast nie Empfang, wenn du da irgendwie mal am Handy unterwegs im Treppenhaus und so. Und das Schönste ist eigentlich, unten mit den Leuten sich zu treffen, es gibt ja immer diese grünen Bereiche zwischen den Plattenbauten, die da hochgezogen sind, und dann trifft man sich und dann redet man über, was man halt so redet. Und sie, also über Kindererziehung, und sie hat einen Traum, man muss einen Traum haben, wenn man da so lebt, als Alleinerziehende, und sie ist eigentlich Schauspielerin und hat auch einen Agenten, und von dem wird sie dann...
Genau, das ist ganz wichtig, glaube ich, das unterscheidet sie von den anderen Frauen auch ganz entscheidend in diesem Buch. Sie haben es gesagt, in einer dieser berüchtigten Plattenbauten. Dort sieht es so aus, wie man denkt, dass es in einem Jahre gekommenen Plattenbau aussieht. Schimmel überall, die Aufzüge funktionieren nicht. Man nutzt den Aufzug auch sehr praktisch. Möbel, die man nicht mehr haben will, stellt man in den Aufzug und hoffen, dass irgendjemand sie dann mitnimmt und entsorgt letztlich. Dann gibt es diesen berühmten Innenhof. Die Männer spielen keine sehr positive Rolle, egal wer sie sind oder wie sie heißen, in diesem Buch mit einer Ausnahme. Vielleicht. Das heißt, das ist das klassische Setting. Das kennen wir aus anderen Werken auch. Ich erinnere an Alina Bronskis Roman Scherbenpark vor vielen Jahren. Dann vor ein paar Jahren vom Deutschen Buchpreis Longlist Elena Fischer Paradise Garden. Das war auch ein Roman, der in einem Hochhaus-Setting ganz ähnlicher Art, in einem Ghetto dieser Art gespielt hat. Also das ist keine ganz neue Szenerie, die Sarah Kmür hier erfunden hat. Aber diese Figur Wanda ist eben ein Sonderfall. Sie ist keine dieser anderen Frauen, ob die Ming, Aileens Mama oder Esther heißen, sondern sie hat eigentlich schon eine kleine Karriere hinter sich. Allerdings liegt ihr letzter Drehtag, der aber ordentlich Geld beschert hat, das jetzt aber ausgeht, schon 2,5 Jahre zurück. Da hat sie für eine für ein Waschmittel Werbung gemacht. Und jetzt geht es darum, unbedingt daran wieder anzuknüpfen. Frank, ihr Agent, sagt, sie sehe aus wie die junge Jane Birkin. Hochgewachsen, schlank, hohlwangig. Sie werde große Karriere machen. Und das gelingt ja auch sogar für einen kurzen Moment oder für einen längeren Moment sogar. Es kommt dann ein Anruf. Sie trifft sich an Berlins schönstem Platz, am Viktoria-Luise-Platz im edlen Schöneberg. Und dort scheint sie gecastet zu werden. An der Seite auch noch eines wie sehr, sehr berühmten Schauspielers, Adam Ezra, der ein Kultschauspieler ist. Und da soll sie mitspielen.
Kultschauspieler, Herr Moritz.
Ich sage es bewusst so. Gefeiert, dieser Adam Ezra, der ein ausgesprochen sympathischer Typ ist. Sich sofort ein bisschen verliebt in Wanda. Aber dann,
keine Allüren hat überhaupt nicht.
Aber dann kommt das Mutterdasein unserer Schauspielerin, denn ihre Tochter Carly, das geht durch den ganzen Roman, erkrankt immer wieder, sie hat erst eine Ohrenentzündung, das wird eine Hirnhautentzündung, also ein Krankheitsbild jagt das andere und sie muss das herrliche Lokal in Berlin-Schöneberg verlassen, eilt zu ihrem,
wo sie mit den Produzenten Kind, und allen sitzt,
zu ihrem Kind zurück und die Karriere scheint wieder vorbei, ehe sie begonnen hat. Letztlich, ihr Agent wendet sich rüde von ihr ab, du doofe Kuh, wie kannst du dich um dein Kind kümmern, wenn es um deine Karriere geht? Sie selber ist auch zwiegespalten. Aber dann nimmt der Roman auch eine zweite Wende, dann schafft sie es dann doch noch irgendwie, auch durch Adams Hilfe, in eine Netflix-Serie.
Darum geht's, genau.
Letztlich, da bekommt sie eine Rolle.
Da bekommt sie eine Rolle, auch eine bestimmte Rolle. Und sie muss immer, sie muss das halt miteinander ausbalancieren. Ich muss hier wieder Fuß fassen und ich möchte das auch. Und ich werde hier eben in ein ganz anderes Leben katapultiert. Das ist eben, da geht man in feine Restaurants, dort gibt es Filmvorführungen mit großen, kennt man ja immer am Potsdamer Platz da mit rotem Teppich und so weiter und so fort. Adam ist wirklich, finde ich sehr schön, diese Männerfigur, weil der hat eben keine Allüren, der mag die einfach. Wir gehen aufs Ende, verraten wir natürlich wie immer nicht. Man könnte es, am Ende geht alles ein gut aus oder in irgendeiner Art und Weise. Das könnte man für ein bisschen kitschig halten, mir hat aber auch das gefallen. Weil mir dieser Roman, ich habe von Anfang an, das ist ja, das kann auf 220 Seiten kannst du zum Beispiel auch nicht irgendwie ein Porträt, sage ich jetzt mal, der Filmszene bieten. Aber es wird so pointiert, die Autorin kennt sich damit eben aus, sie war da selbst. Die hat ein bisschen Ahnung, die weiß, wie es da abläuft, eben am Set. Da sind wir mit am Set und dann gibt es Leute, die aufpassen, dass nur die da auch wirklich hier hinter die Absperrung dürfen oder die in diesen Bereich dürfen und dann gibt es da auch die Hierarchien und sie kommt da an und wird erstmal gar nicht für eine Schauspielerin gehalten, sondern erstmal für einen Komparsen und so. Und die wird dann immer, die ist immer deklassiert worden. Wenn man in der Platte lebt, ist man automatisch deklassiert. Aber sie hat diesen Spirit in sich, die ist eine Stehauffrau, die ein bisschen zerrissen ist und trotzdem, sie kämpft sich da ein bisschen durch. Und diese, ich mag Wanda, das muss man halt, man muss die Figur mögen. Und ich mag sie, und das ist sehr interessant, fand ich eben dieses Mutterdasein. Ist Ihnen aufgefallen, dass es gibt so viel Dialog hier, ist es Ihnen aufgefallen, dass Carly nie spricht? Das wird immer nur aus ihrer Sicht geschildert, weil es auch nur um sie geht. Sie hat auch so einen Ego-Boost. Das ist ja, sie ist ein bisschen, ist sie auch Rabenmutter. Sie fühlt sich ja so, aber sie kann ja auch nicht anders, sie muss ja los. Aber sie lässt sie immer wieder bei der Freundin. Sie hätte das mit der Hirnhautentzündung, das war spitz auf Kopf. Das ist sie eigentlich zu spät zum Arzt. Sie hat dann doch noch alles richtig gemacht, weil sie zum anderen Arzt nochmal ist. Und Carly ist halt, die findet gar nicht statt. Ich finde diesen Kniff, der später, ganz am Ende, spricht sie dann. Am Anfang nicht. Und ich finde diesen formalen Griff der Autorin sehr gelungen. Überhaupt weiß Sarah Kmür, was sie tut. Es ist manchmal eben auch ein hartes Buch, ist manchmal auch witzig. Es ist so, hat so eine gewisse...
Sie haben viele schöne Dinge jetzt gesagt, Herr
Street
André,
Credibility.
Viele schöne Dinge
jetzt sagen über dieses Buch nicht, gesagt. Sagen Sie mal nicht,
sage
so schöne
mal nicht so schöne Dinge. Also, Sie haben einerseits recht. Ein Thema, die Filmszenerie, das kennt sie, das kann sie beschreiben. Es gibt hier Karikaturen. Der Filmproduzent Wilhaus, der einen Rothschild-Wein nach dem anderen bestellt und Käufische, diese gefährlichen Käufische, an deren Verzehr man sterben kann, das ist natürlich keine ernstzunehmende Figur. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich
aber
sein.
Aber ist ja,
das ist
ja
eine
so, ist ja so gewollt. Ist
das
ja so
ist eine
gewollt.
Witzfigur, da hätte sich, sagen wir, etwas mehr Mühe geben
nein,
sollen.
Nein, es ist gewollt, glaube ich.
Was heißt, ja, aber es ist natürlich, wenn ich eine Filmszene schilder, dann tue ich mir selbst keinen Gefallen, wenn ich eine Figur, die ich blöd finde, zur Karikatur werden lasse und mir gar keine Mühe gebe, sie differenzierter
zu sehen. Ein Podcast von Funke.
Sagen Sie es nicht.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Natürlich, das kann sagen wir wirklich, ich kann diese Frauenfiguren, vor allem Eileens Mama, die ständig in der Küche steht, die schwitzend kocht, immer wieder was Leckeres zubereiten will. Das ist sehr psychologisch fein geschildert, diese Frauenwelt. Aber Wanda ist eine, die nicht dazugehören will. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sie will, wie sie es an einer Stelle mal sagt, nicht in den Abgrund gerissen werden. Sie will nicht in dieser Platte bleiben. Sie will, Sie haben es gesagt, raus aus dieser Platte. Das ist sozusagen das Grundthema. Sie will Erfolg haben als Schauspielerin. Und ich will auch den Schluss hier nicht verraten. Ich finde den Schluss dieses Romans indiskutabel. Völlig indiskutabel. Schlägt eine Gutwilligkeit, ein soziales... der Film ist doch... eher ein Ort der Bösen. Wir haben uns doch so wohl gefühlt bei Eileens Mama und den anderen. Das schlägt am Schluss, ich finde, auf grauenvolle Weise durch. Der Schluss ist völlig misslungen. Sie haben leicht kitschig, sogar selber haben Sie das gesagt,
ja, der André vorhin.
Aber nein, das ist leider eine große Enttäuschung, weil so kann man diesen Roman nicht auflösen.
Also es ist schon sehr auffällig, aber ich habe es einfach mit, ich brauche auch mal so einen, ich brauche auch mal das nenn es einfach mal das Happy End. Ob es wirklich ein Happy End ist, kann man eben auch, sei mal dahingestellt, aber ich habe das so...
Wahrscheinlich ziehen Sie demnächst auch in die Platte, lieber André, weil da nette Menschen um Sie sind, weil da doch die Menschlichkeit noch regiert.
Und weil man da auch dann einfach wieder nach draußen, weil man dann hat ein bisschen Ehrgeiz, kann man wieder entwickeln, man will dann am Ende dann doch da raus. Ja, das ist, beim Ende soll man sich gar nicht so lange aufhalten, das ist, die Autorin wollte das, es hat eine Setzung, ja, man kann das kritisieren, ich habe so hingehört, genommen, weil ich eben Lust auf dieses Happy End hatte. Ich sage ganz klar, dass dieser Roman, der sich übrigens wahrscheinlich für Lesungen auch ganz gut eignet, ich finde, dass das durchaus eine kleine Entdeckung ist und bin deswegen durchaus bei 7 Punkten.
Wie gesagt, erzählerische Qualitäten hat diese Autorin, aber mehr als 6 sind da wirklich nicht drin.
Das war die neue Folge von Next Bookbeat. Rainer Moritz und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen gutes Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.